SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Heute Vormittag mit einem Mann, der ganz früher mal Offizier bei der Eliteeinheit KSK war, der inzwischen mit eigener Sicherheitsfirma unterwegs ist und beispielsweise es zu tun dann hat mit Entführern, mit Kidnappern und Terroristen. Guten Morgen und herzlich willkommen, Oliver Schneider.
Guten Morgen.
Was war Ihr letzter großer Einsatz?
Das war eine Verhandlung mit Kidnappern in Nigeria, wo 8 Seeleute entsprechend entführt wurden.
Das klingt kompliziert.
Das war kompliziert und auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich aber auch spannend.
Ist es gut ausgegangen?
Es ist gut ausgegangen, sind alle heil nach Hause gekommen.
Wie viele waren entführt?
8.
8 Leute. Über welchen Zeitraum?
Die waren 6 Wochen im Dschungel.
Im Dschungel? Wussten Sie, dass Sie im Dschungel sind?
Ja.
Hätte es Möglichkeiten gegeben, Sie zu befreien?
Theoretisch besteht diese Möglichkeit immer. Dazu bräuchten Sie dann aber die Unterstützung, in dem Fall der nigerianischen Polizei oder des Militärs. Mhm. Und die war nicht gegeben.
Mit wem haben Sie damals verhandelt?
Ja, mit dem Gegenpart, sprich mit dem Verhandlungsführer der Kidnapper.
Was wussten Sie über den?
Wir wussten, dass der in einem anderen Fall schon mal tätig war, weil man, und das haben wir dann über die Behörden bekommen, eben diesen Hinweis bekommen haben, dass er diese Entführung nicht zum ersten Mal durchführt oder diese Art von Entführung nicht das erste Mal durchführt.
Wichtig ist vermutlich jedenfalls, Vertrauen herzustellen. Wie haben Sie das geschafft?
Ja, indem Sie den Communicator auf unserer Seite entsprechend schulen. Wir sind also nicht selber am Telefon und verhandeln, sondern wir schulen einen Mitarbeiter des Unternehmens, sodass der in der Lage ist, mit der Gegenseite zu verhandeln und dann eben auch Vertrauen aufbaut. Und das sind so die ersten Schritte.
Wie viel Geld wollte denn, wenn ich fragen darf, die Gegenseite?
Ich möchte über keine Summen sprechen, weil das ja auch so ein bisschen ein Hinweis wäre, wie viel Summen es sich dann am Ende des Tages handelt. Aber die Eingangsforderungen waren mehrere 100 Millionen US-Dollar.
Also ich wiederhole, mehrere 100 Millionen US-Dollar, letztlich eine astronomisch hohe Forderung, die man dann wie eindampfen kann?
Durch eine spezielle Technik, die auch, sage ich mal, unter unserer unserer Geheimhaltung unterliegt. Aber wir haben eine besondere Technik entwickelt, die es uns ermöglicht, diese Summe einzudampfen. Und am Ende des Tages ist es unter anderem auch der Faktor Zeit, den wir spielen.
Wobei, ich vermute mal, es ist ja ein relativ schmaler Grat, auf dem man balanciert, weil man muss ja immer in Rechnung stellen, da sind gekidnappte Menschen in der Gewalt von Entführern und diese Gekidnappten kann man ja auch töten.
Richtig. Und deshalb ist es so wichtig, der Gegenseite zu signalisieren, ich bin verhandlungsbereit. Denn diese Verhandlungsbereitschaft ist am Ende des Tages die Lebensversicherung für die Gekidnappten.
Dieser Fall ist für Sie, für das betroffene Unternehmen, gut ausgegangen. Kennen Sie auch Fälle, haben Sie auch persönlich Fälle erlebt, wo es nicht gut ausgegangen ist?
Ich kenne einen Fall, wo es nicht gut ausgegangen ist. Die Regel ist aber, toi toi toi, und da wirklich dreimal auf Holz geklopft, dass es gut ausgeht, wenn wir dabei sind.
Was nicht gut ausgegangen ist, ist wie schlecht ausgegangen?
Es ist dann so schlecht ausgegangen, dass eine der Geiseln ums Leben gekommen ist.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Oliver Schneider, der viele Jahre ist es her, bei dem Kommando Spezialkräfte in Calw war, 96 bis 2001. Warum und wieso sind Sie damals in Calw gelandet?
Ich war davor bei der Infanterie, bin als Wehrpflichtiger zur Bundeswehr gekommen. Es hat mir Spaß gemacht, war in der Offizierausbildung, war dann auch bei den Fallschirmjägern. Und als es dann hieß, die Bundeswehr baut eine Eliteeinheit auf, dann wollte ich natürlich da dabei sein.
Was war damals der Anlass für diese Eliteeinheit?
Es war damals die Evakuierung von deutschen Staatsbürgern aus dem Kongo, die die Bundeswehr und die Bundesregierung nicht selber durchführen konnte. Mhm. Man hat die Belgier gebeten und diese Blöße wollte man dann in der Zukunft sich eben nicht mehr geben. Und dann hat man entschlossen, das KSK ins Leben zu rufen.
War dieses KSK auch die militärische Parallele letztlich zur Polizeieinheit GSG 9?
Ja und nein. GSG 9 ist ähnlich wie die SEKs, sind Elite-Polizeieinheiten. Aber das Militär hat einen anderen Auftrag. Und da war das Vorbild also weniger GSG 9, sondern eher der SAS der Engländer oder die SEALs der Amerikaner.
KSK, Kommando Spezialkräfte, bedeutete dann auch Einsätze im Ausland. Sie waren, glaube ich, Ende der 90er Jahre hauptsächlich im Kosovo.
Genau, also Bosnien
unterwegs.
Und Kosovo.
Das waren Was haben Sie dort gemacht?
Wir sind mit dem KSK in das Kosovo einmarschiert, vorweg, vor der regulären Truppe, um Schlüsselinformationen bereitzustellen über Chetniks, also wo verbergen sich noch Chetniks, wo ist die UCK, welche Straßen sind befahrbar, wo sind Minenfelder, wie sieht es vor Ort aus und wo sind auch Kriegsverbrecher. Und diese Informationen haben wir dann zurückgespielt.
Die Kriegsverbrecher nur die Informationen zurückgespiegelt, sondern die Kriegsverbrecher auch gefangen genommen?
Auch dann, nachdem sie identifiziert wurden, auch festgenommen.
Was ist mit denen dann passiert?
Die sind überstellt worden nach Den Haag.
Und dort vor Gericht gestellt
worden? Dort vor Gericht gestellt worden. Bei manchen hat es zu einer Anklage gereicht und bei manchen nicht.
Die Minen haben Sie gerade angesprochen. Wie ist das Gefühl, plötzlich zu realisieren, dass man in einem höllischen Minenfeld steht und steckt?
Uns ist das passiert, leider. Und wir haben es dann relativ spät erst mitbekommen. Sprich, mein Kamerad, so heißt das ja bei der Bundeswehr, also Kollege im Zivilen, der hat gesagt, du, wir stehen gerade im Minenfeld. Und dann habe ich das erst realisiert. Ja, es war ein kurzer Schockmoment. Dann hat man ein Programm abgespielt, das man davor trainiert hat, nämlich in seinen Fußspuren auch wieder zurückzugehen. Zusätzlich haben wir noch gesehen, dass das erste Fahrzeug kurz vor einer Panzerabwehrmine stand. Sprich, wenn wir 50 Zentimeter weiter gefahren wären, dann würde ich jetzt nicht hier sitzen.
Und diese Fußspuren, die waren auch für Sie sichtbar?
Ja, zumindest erahnbar, weil das war so ein Stoppel, so ein Grasfeld. Und da war es zumindest erahnbar, wo das Gras durch den Fuß eben niedergedrückt war.
Kann man vorab trainieren, die aufsteigende Panik zu unterdrücken?
Bedingt. Sie können nur trainieren, dass Sie Ruhe bewahren und dass Sie das, was Sie gelernt haben, möglichst schnell abrufen.
Indem Sie auch mit anderen kommunizieren?
Indem Sie natürlich auch mit anderen kommunizieren und sagen, was los ist. Das ist die Lage, Informationen weitergeben. Und das hat Gott sei Dank gut geklappt.
Wir haben vor vielen, vielen Jahren mal eine Sendung gemacht mit dem damaligen KSK-Kommandeur von Butler, der uns so ein paar wesentliche Einschätzungen seiner Einheit gegeben hat. Über das, was er damals gesagt hat und ob das heute noch gilt, darüber reden wir nach 10:30.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Oliver Schneider. Der Mann, der heute seine eigene Sicherheitsfirma in München hat, andere Unternehmen beispielsweise, auch wohlhabende Geschäftsleute, berät in Sachen Sicherheit, Risiko, Risikomanagement, der diese Vergangenheit als KSK-Offizier hat. Wir wollten über den Kommandeur von Butler reden, den Sie, glaube ich, gar nicht mehr miterlebt haben. Der war Mitte der Nullerjahre Kommandeur und Sie sind 2001 rausgegangen. Butler hat gesagt, wir sind extrem schnell einsatzbereit. Innerhalb weniger Stunden sitzen wir im Flugzeug. Das galt auch zu Ihrer Zeit?
Ja, das war Bestandteil des Jobs.
Das gilt auch heute noch?
Ja, klar, natürlich. Heute noch mehr. Also die sind definitiv professioneller und besser geworden, als wir das damals waren.
Von Butler hat auch gesagt, wir können mit Rambos und Wirrköpfen überhaupt nichts anfangen.
Das mag so sein, ja. Die Definition ist, glaube ich, wichtig. Was ist ein Rambo?
Einer, der sich definiert über Gewalt, Gewaltausübung, solche Geschichten.
Nein, das braucht man wirklich nicht. Aber sie müssen in der Lage sein, Gewalt anzuwenden. Und zwar punktuell.
Das heißt?
Ja, wenn es gefordert ist, müssen sie Gewalt anwenden.
Das heißt, bei einem, der eine Geisel beispielsweise bedroht, was?
Ja, dass sie in der Lage sind, dann das Mittel der Wahl anzuwenden.
Mittel der Wahl heißt?
Eben die Schusswaffe.
Ja, aber wenn es die Schusswaffe gibt, die man hat, ist ja immer noch die Frage, wo man hinzielt.
Ja, auch da ist es bei, beim KSK so, dass man versucht, den Gegner auszuschalten, zu eliminieren. Und im Training ist es eben so, dass man versucht, dem Gegner da keine Chance zu lassen.
Also eliminieren heißt im Extremfall töten. Also wenn beispielsweise ein Attentäter oder ein Geiselnehmer einer Geisel das Messer an den Hals hält?
Ja, der Schuss in den Kopf.
Okay. Und in einem anderen Fall, da gibt es einen Geiselnehmer, der möglicherweise allein auf der Straße steht, aber auch bewaffnet ist und ein Messer in der Hand hat, da zielt man dann anders?
Da kann es schon mal sein. Es liegt aber auch am Auftrag. Auftrag kann ja zum Beispiel sein, die Festnahme von einem Terrorfürsten oder von einem Kriegsverbrecher. Und da muss ich möglicherweise gar keine letale Gewalt anwenden, weil ich ihn lebendig fangen möchte.
Von Butler hat erzählt, damals gab es, und das gilt vermutlich bis heute, sogenannte Vierertrupps. Mhm. Und diese Vierertrupps müssten eine verschworene Gemeinschaft bilden. Mhm. Ist das so?
Ja, das ist so. Und die sehen sich ja auch öfter als ihre Ehepartner oder Freundinnen. Und die hängen sehr eng aufeinander.
Warum ist es so wichtig, dass die sich jeweils zu 100% auf den jeweils anderen verlassen können?
Weil du wissen musst, was der andere macht, was der andere kann. Du gibst ja dein Leben in die Hand der anderen. Und deshalb ist es so wichtig, dass die funktionieren.
Also du musst möglicherweise unter Lebensgefahr einen verletzten Kameraden versuchen rauszuziehen. Ja. Umgekehrt kannst du auch erwarten, dass diese Kameraden ihrerseits unter Lebensgefahr sich für dich einsetzen.
Ja, und so ist es ja auch beim KSK geschehen in Afghanistan. Haben mehrere Kameraden den verwundeten und später gefallenen Kameraden ja gerettet und aus der Kampfzone geschleppt. Und das ist nicht nur einmal passiert, sondern mehrfach. Ja.
Haben Sie persönlich das auch mal erlebt, so eine Extremsituation?
Gott sei Dank nicht. Ich bin kurz davor vorbeigeschrappt.
Was heißt das?
Ja, ist sowohl auf uns geschossen worden als auch im Minenfeld, aber es ist Gott sei Dank immer gut für uns ausgegangen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Oliver Schneider, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute in den Jahren 1996 bis 2001, Offizier der KSK, Kommando Spezialkräfte in Calw. Einsätze, jedenfalls meiner Vorstellung nach, immer unter höchster Geheimhaltung. Wie viel dürfen Sie erzählen und wie viel dürfen Sie nicht sagen?
Ja, also wenn es in den Einsatz geht, erzählt man natürlich seinen nächsten Bekannten und Verwandten nichts oder nur sehr rudimentär, aber die können sich dann natürlich auch vorstellen, gerade in den Jahren, als es auf dem Balkan losging oder dann in Afghanistan, wenn man dann eben 3-4 Monate nicht zu Hause ist, dass man im Einsatz ist.
Aber Sie durften damals Ihrer Partnerin nicht sagen, hör zu, ich gehe jetzt mit den anderen Jungs in Kosovo und das kann 3-4 Wochen dauern.
Ich habe es nicht erzählt. Ich war einfach weg. Ich war von der Bildfläche verschwunden.
Ich stelle mir das als nicht ganz einfach für eine Beziehung vor. Vor allem, wenn ich mir den Part der Frau dann angucke.
Ja, also man hat dann aus der Einsatzvorbereitung heraus, man war mehrere Wochen. Ja,
ich muss Sie kurz unterbrechen, weil wir einen Falschfahrer haben. Ihn sehe ich gerade nicht, deshalb mache ich selber. Ein Falschfahrer auf der A7 Würzburg-Ulm zwischen Gollhofen und Uffenheim-Langensteinach. Fahren Sie äußerst rechts, überholen Sie nicht auf der A7 Würzburg-Ulm. Zwischen Gollhofen und Uffenheim-Langensteinach ein Falschfahrer. Vorsicht in beiden Richtungen. Wir waren, Oliver Schneider, bei der Geheimhaltung, also Einsätze der KSK, die nie öffentlich wurden. Ich glaube, die Amerikaner gehen da ein bisschen offensiver damit um.
Kann das sein? Die Amerikaner gehen so offen damit um, dass sie ja danach Hollywood-Filme produzieren, dass sie Videospiele produzieren auf Basis dieser Einsätze. Und nach einem Einsatz wird auch in Deutschland darüber nichts publik, es wird nichts erzählt.
Jetzt ist nun die KSK ein bisschen in die Schlagzeilen gekommen, ein bisschen ist hiermit kassiert, in richtige Schlagzeilen gekommen, negativer Art. Also um nur ein Beispiel zu nennen, ein ehemaliger Stabsfeldwebel, in dessen Garten man Munition und Waffen gefunden hat und das Gericht hat dann auch festgestellt, er sei rechtsextrem. Haben Sie solche Dinge damals, als Sie dort waren, vor vielen Jahren auch erlebt?
Nein.
Ansatzweise nicht?
Nein. Haben Sie bei uns gab es keinen einzigen Vorfall dieser Art.
Nicht? Haben Sie eine Erklärung, warum sowas passieren kann? Oder warum dann auch ein Kommandeur wie Greitmeier sagt, also die verschwundene Munition, Jungs, ihr könnt sie abliefern und es passiert euch nichts?
Also verschwundene Munition und verschwundene Sprengmittel, wenn ich mir das aneignen möchte, dann geht das, weil die Munition und diese Sprengmittel immer um dich herum sind. Und sie können nur ganz schwer nachweisen, ob jetzt ein Kilo versprengt wurde oder 1,5 Kilo.
Na gut, aber irgendeiner muss es ja mal ausgeben.
Und das wird ausgegeben und dann quittieren sie 1,5 Kilo. Aha. Und dann legen sie diese Sprengladung an und nehmen aber 500 Gramm weg und stecken sich die in die Hosentasche. Wenn sie das wollen.
Okay.
So hat bei uns nie einer gemacht, weil was will ich mit 500 Gramm Sprengmitteln zu Hause? In der Regel wird das auch überwacht. Du hast einen zweiten und dritten Kameraden, der schaut, dass du da auch wirklich nichts wegnimmst.
Haben Sie die Hoffnung, dass das mit der KSK nochmal was wird, auch vor dem Hintergrund, dass jetzt diese zweite Kompanie aufgelöst worden ist?
Also ich muss hier erstmal verbessern, es ist ja das KSK, also wird es besser mit dem KSK, weil das Kommando Spezialkräfte.
Ist angekommen, jetzt zur Frage selbst.
Ja. Ich glaube, dass es besser wird. Es liegt aber auch daran, dass sich die Bundeswehr da ändern muss, was eigene PR, was Offenheit, was Transparenz angeht.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Oliver Schneider, eigene Sicherheitsfirma in München, 10 Angestellte insgesamt, bedeutet aber möglicherweise auch, die letzten anderthalb Jahre sind bei Ihnen auch ein bisschen anders verlaufen als ursprünglich geplant.
Ja, vor allem Trainings, Seminare, Workshops sind nicht durchgeführt worden, aus bekannten Gründen. Gott sei Dank haben wir einen feststehenden Kunden Anteil und der hat uns gut durch die Krise.
Wobei Kundenanteil, ich dachte eigentlich, dass Sie erstmal auf Aufforderung tätig werden.
Ja, nicht nur. Also wenn wir das nur machen würden, also nur in der Krise tätig werden würden, dann sähe es wirklich düster aus. Wir haben diese Fälle immer wieder, auch mehrfach im Jahr. Aha. Aber der Schwerpunkt ist bei uns sehr wohl doch auch der Part Beratung und Prävention.
Für Firmen, Konzerne, auch Privatpersonen?
Richtig, genau.
Welche Privatpersonen interessieren sich für ihre Arbeit?
Die sehr viel Geld haben und einen gewissen Schutz benötigen für sich, für die Kinder, für ihr Umfeld.
In Deutschland, in anderen Ländern?
In Deutschland mit Masse. Deutschland, Österreich, Schweiz.
Ja. Ja. Versicherungen zählen auch zu ihren Kunden?
Warum? Versicherungen zählen auch zu unseren Kunden, weil die am Ende des Tages diejenigen sind, die das Risiko zum Beispiel eines Kidnaps versichern und wir dann als Berater im Worst-Case-Szenario hinzugezogen werden.
Also gegen Entführungen und Kidnapping kann man sich versichern?
Entführung, Erpressung, Cybererpressung, das ist alles möglich, ja.
Da kann man sich auch als Privatperson gegen versichern?
Könnten Sie ja.
Macht das jemand?
Ja, auch da wieder, wohlhabende Familien versichern sich und ihre Angehörigen gegen Entführung und Erpressung.
Ja, wenn Sie Cyberkriminalität ansprechen, ist das sozusagen der Trend der Zeit, weil man da relativ ungefährdet relativ viel Kohle machen kann?
Ja, Sie haben es völlig richtig erkannt. Ja, ich kann da im dunklen Keller sitzen und kann da Bitcoin erpressen.
Nach welchem Geschäftsmodell arbeiten diese Leute? Können Sie das ein bisschen erklären?
Ja, die suchen sich erstmal ihre Opfer aus, versuchen dann, diese Opfer entsprechend durch Fake-Profile eventuell dann auch anzuschreiben, anzugehen und versenden Dateien mit der Bitte, ich bin doch der Herr Müller, du kennst mich doch, bist jetzt in der Nebenabteilung, schau mal auf diese Excel-Datei, die habe ich hier gerade eben gemacht, schau mal da drauf, ob die in Ordnung ist. Dann erfolgt dieser berühmte tödliche Doppelklick auf die Datei. Der eine zu viel. Und dann kann es eben passieren, dass die Schutzsysteme eben diese Datei nicht detektiert haben und man sich dann diesen Trojaner, diese Verschlüsselungssoftware, Ransomware, dann ins Firmennetzwerk holt.
Und dann?
Und dann erscheint auf jedem Display vom Vorstandsvorsitzenden bis zum Pförtner: Ein Zugang zum System ist nicht möglich. Bitte überweisen Sie X Bitcoin auf die Wallet Nummer XYZ.
Dann wird überwiesen, weil es keine andere Alternative gibt?
Das ist genau die Frage. Gibt es denn andere Alternativen? Und da kommen wir dann ins Spiel und wir werden gerufen, um Möglichkeiten des Handelns mit den Unternehmen zu eruieren und dann auch festzulegen.
Diese Möglichkeiten des Handelns, wie Sie es gerade formuliert haben, gibt es?
Die gibt es, ja. Mal mehr und mal weniger.
Ja.
Aber wir sind diejenigen, die das mit dem Kunden versuchen, zumindest herauszuarbeiten.
Also Sie kriegen dann tatsächlich im Idealfall, und wenn es besonders gut läuft, den Kontakt zu demjenigen, der und können mit dem dann in Anführungsstrichen in Verhandlungen treten?
Ja, nicht nur in Anführungszeichen. Es gibt also Cyber-Erpressungsfälle, wo Sie dann mit der Gegenseite chatten.
Mit welchem Ergebnis?
Möglichst wenig zu zahlen, möglichst schnell die Daten wieder freizugeben. Und das ist die Prämisse.
Wer erpresst? Sind das Staaten? Sind das Einzelpersonen?
Sowohl als auch. Eine ganz bekannte Gruppe zum Beispiel ist die Lazarus-Gruppe mit Sitz in Nordkorea, die also im staatlichen Auftrag Geld erpressen. Und
von Nordkorea aus?
Ja, davon geht man aus. Die sitzen in Nordkorea und dann geht man davon aus, dass das staatlich gesteuert ist, klar.
Weil in Nordkorea alles staatlich gesteuert ist.
So ist es, ja.
Sind die professionell?
Ja, ja. Also die sind gut, die sind professionell und da ist eine ganze Armada dahinter. Und das sind also nicht nur Einzelne, sondern es ist wirklich eine ganze Armee, wenn man das so sagen darf.
Gibt es so eine Armee auch in Russland und in China?
Ja, natürlich.
Ähnlich professionell?
Ja, die Intention oftmals der Chinesen und der Russen ist vielleicht eine andere als die der Nordkoreaner. Mhm. Die Nordkoreaner brauchen
Geld.
Die brauchen Geld. Und die Chinesen und die Russen brauchen Wissen.
Mhm.
Und die Russen gehen auch in Richtung Desinformation.
Wobei man bei Russland und China auch davon ausgehen kann, dass das schon auch in staatlichem Auftrag passiert.
Natürlich, ja.
Gibt es auch den sozial verwahrlosten digitalen Nerd, der unfassbar cool ist im Erpressen?
Den mag es geben. Wir erkennen die natürlich nur immer sehr, sehr schwer, weil sie am Verborgenen agieren. Das ist ja das Wesen dieser Cyberkriminellen. Aber ja, den mag es geben. Vereinzelt, mit Sicherheit. Mhm.
Was die Länder angeht, die jetzt sozusagen mit klassischer Kriminalität zu tun haben, also Entführungen, Geiselnahme, welche würden Sie da aktuell an erster Stelle nennen?
Das sind eigentlich immer die, in Anführungszeichen, die üblichen Verdächtigen. Nigeria sehr stark im Bereich Piraterie, Mexiko im Bereich der Geiselnahmen, der Kidnaps, der schnellen Kidnaps durch diese große Drogenkriminalität, die dort eben eine Rolle spielt.
Mhm.
Nur um mal zwei rauszupicken.
Brasilien auch?
Brasilien, aber auch wieder anders gelagert, eher gelagert wie Mexiko, Sahelzone, also Schwarzafrika. Wir sehen jetzt eine Zunahme zum Beispiel auch in Ostafrika, Tansania, Mosambik.
Mhm. Was ist mit diesen sogenannten Failed States, also Libyen beispielsweise, Irak, auch Syrien?
Ja, natürlich. Syrien gab es auch vor 2 Jahren einen Fall, wo eine Deutsche entführt wurde. Da waren wir auch am Rande involviert. Und es kommt immer darauf an, wer entführt wird. Denn wenn ein Iraker einen Iraker entführt, dann poppt das bei uns nicht wirklich auf.
Ja.
Aber wenn ein Unternehmen involviert ist, wie zum Beispiel eine Reederei in Nigeria, dann sind wir mit an Bord.
Bei Entführungen, bei Geiselnahmen, bei Kidnappingen ist vermutlich die richtige Verhandlungsführung das Entscheidende, mit anderen Worten sowas wie die Königsdisziplin. Wie, Herr Schneider, verhandelt man mit einem Entführer, mit einem Geiselnehmer?
Indem man Verschiedenes beachtet. Erstens, wir verhandeln nicht selbst, sondern wir schulen im Krisenstab den sogenannten Communicator, der dann mit den Geiseln, mit den Tätern verhandelt. Wir schreiben Skripts, sprich ein Drehbuch, und wir nutzen verschiedene Techniken, die ich jetzt als Betriebsgeheimnis titulieren möchte, wie man eben dann vorgeht, um diese Lösegeldsumme entsprechend nach unten zu verhandeln.
Ja, ist eine dieser Techniken zuallererst sowas wie Vertrauen aufzubauen?
Mit Sicherheit. Wir sagen unserem Communicator in der Regel, dass er nicht als erstes über das Geld reden soll, sondern erstmal versuchen soll, genauso wie Sie es gerade beschrieben haben, Vertrauen aufzubauen. Mit wem habe ich es denn überhaupt zu tun? Wie heißt du? Wie heißt die Gegenseite? Ja. Genau das sind die richtigen Schritte.
Dann hat man es ja vermutlich mit Typen zu tun, die je nachdem höchst unterschiedlich sind. Also der eine, ein cooler Geschäftsmann, der klar argumentativ unterwegs ist, und dann ein cholerischer Sadist, keine Ahnung, wenn wir uns erinnern, die Landshut-Entführung, ja. Captain Mahmud, so ja. Ein Typ.
Ja, und darauf muss man sich dann eben einstellen.
Wie?
Indem man versucht, diese aufgeladene Stimmung wieder ein bisschen runter zu dimmen und wieder mehr über den Kopf agiert als über den Bauch.
Wie sichert man sich selbst und seinen Auftraggeber ab?
Indem man transparent ist und indem man ihm vor der nächsten Verhandlung, vor dem nächsten Verhandlungsschritt sagt, was man vorhat. Und wir sind am Ende des Tages nur Berater. Wir können nur einen Ratschlag geben und der Unternehmer kann es umsetzen oder auch nicht.
Wir hatten das Beispiel am Anfang der Sendung, irgendeiner entführt vor Somalia oder Nigeria, wo auch immer, ein Schiff und sagt, ich will 400 Millionen Dollar. Mhm. Wie handle ich den runter?
Indem ich ihm erstmal sage, dass 400 Millionen out of the range sind und der Marktpreis in Nigeria ein völlig anderer ist. Das heißt, wir wissen auch, wie die Marktpreise sind. Wir kennen den Preis des Lebens.
Der wie hoch ist?
In Nigeria deutlich weniger als 400 Millionen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Ist der Preis für ein Leben auch abhängig davon, wo derjenige, der bedroht ist, herkommt?
Unter anderem, ja. Deshalb ist es gerade in Nigeria oftmals der Fall, dass eben europäische und asiatische Geiseln, Besatzungen der Schiffe, gemeinsam entführt werden.
Aber gleichwohl, die europäische Geisel, so zynisch es ist, mehr wert ist als die asiatische Geisel?
Ja, weil die Täter auch wissen, dass sie da mehr Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie europäische Geiseln in ihren Fängen haben.
Was ist der schwierigste Moment? Die Kombination Befreiung der Geiseln plus Geldübergabe?
Ja, mittlerweile ja. Also Geldübergabe ist mittlerweile sehr, sehr schwierig. Und die Koordination Geldübergabe und Übernahme der Geiseln ist einer der kritischsten Punkte in einer Entführung.
Wie kriegt man es hin?
Indem man genau und gut plant und auch so ab und an auch so ein bisschen hofft und ein Stoßgebet loslässt, dass es denn auch klappt.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Oliver Schneider, unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute, also der Mann, der in seinem allerersten Leben Offizier bei KSK, Kommando Spezialkräfte war, der inzwischen seine eigene Sicherheitsfirma hat, unter Corona-Bedingungen natürlich auch neu alles für die eigene Firma strukturieren musste. Apropos Corona, Ihr Spezialgebiet ist ja Krisenmanagement. Wie finden Sie das Corona-Krisenmanagement in Deutschland?
Welches?
Nein, also das politisch-gesellschaftliche.
Ja, nee, also die Frage zielt natürlich genau darauf hin, dass ich damit überhaupt gar nicht einverstanden bin, weil es kein wirkliches Krisenmanagement ist, so wie man es aus einem Unternehmenskontext kennt. Es ist, wie Sie schon gesagt haben, ist ein politisches Krisenmanagement und das sieht dann möglicherweise eben so aus oder muss so aussehen, wie es sich eben zeigt.
Was finden Sie da überhaupt nicht gut oder wo ist Ihr Hauptkritikpunkt?
Aus einer Krise herauszukommen, sollte ich unter anderem ein Ziel haben, ein Ziel setzen. Was ist das Ziel unserer Corona-Politik?
Corona zu besiegen und wieder ein normales Leben zu führen.
Was ist besiegen?
Dass das Coronavirus dauerhaft unser Leben möglicherweise begleitet, aber uns nicht mehr von einem Lockdown in den anderen bringt.
Ja, aber das wäre ein Ziel zu sagen, wir müssen damit leben. Und das, wenn ich das als Ziel ausgebe, dann brauche ich keine Inzidenzen mehr, dann kann ich mehr oder weniger normal leben und muss mich nicht nach irgendwelchen Zahlen richten, die auch nur einen sehr limitierten Aussage
Naja, also ich gebe jetzt zu, ich habe da ein Fass aufgemacht, ja, nicht wissend, ja, was da jetzt alles passieren wird. Aber da werden natürlich alle Virologen dieser Welt sagen, selbstverständlich brauchen wir Parameter, Inzidenzwerte, mhm, ob diese Inzidenzwerte heute noch die Gültigkeit, mhm, haben mit der Durchimpfung und, mhm, die Alten sind geschützt, mhm, wie früher, ist, mhm, eine andere Frage.
Mhm. Ja, aber das ist genau der Punkt. Und wir haben keinen anderen Wert zurzeit. Es wird immer nur auf diese Inzidenz hingewiesen.
Aber da wird jetzt, glaube ich, umgedacht. Also es hat jetzt einige Spitzenpolitiker gegeben, die gesagt haben, ja, also in Zukunft müssen wir das ein bisschen, ja, anders machen.
Also es wird auch Zeit. Und nochmal, ich bin selber voll geimpft mittlerweile. Ich bin kein Corona-Leugner, wie es so schön, ja, heißt.
Me too.
War auch am Anfang wirklich hinter der Corona-Politik gestanden. Aber spätestens seit Herbst letzten Jahres wird es sehr schwer.
Ein paar Fehler zu viel. Ja. Gut, dieses, ja, Fass machen wir hier mit wieder zu.
Ja.
Der Wille entscheidet ist der Titel Ihres Buches. Ja. Wenn Sie am Schluss der Sendung das sozusagen ein bisschen auf die persönliche Ebene bringen könnten, was würden Sie jemandem mitgeben, der in einer Lebenssituation sich befindet, wo er nicht weiß, ob er nach A oder nach B abbiegen soll?
Ja, sich und sein Umfeld hinterfragen, was will ich denn wirklich in meinem Leben? Und bin ich mit dem, was ich gerade tue, bin ich da zufrieden, bin ich glücklich und bin ich gut darin? Und das ist, glaube ich, hier so ein allgemeingültiger Hinweis. Und höre auf Berater. Und Berater eben auch aus deinem Umfeld. Höre Stimmen, die von außerhalb kommen. Sei in der Lage, out of the box zu denken und zu sehen.
Ja, aber hör auch nicht unbedingt auf diejenigen, die dir dann in irgendwelchen Ratgebern sagen, du musst nur an dich glauben und das, dann machst du übermorgen die erste Million.
Das funktioniert auch nicht. Professionelle Berater hinzuziehen, das hilft in der Krise.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Bitteschön.
Das war's in Leute heute Vormittag mit Oliver Schneider.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.